Mutiges Herz. Der Selbsthilfe-Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutiges Herz. Heute möchte ich mal über etwas Grundsätzliches reden, und zwar über die Begrifflichkeiten toxische Beziehung und Narzissmus. Das ist ein weites Feld. Ich versuche es mal ein bisschen einzudampfen. Toxische Beziehung ist ein Begriff, den ich insofern hilfreich finde, als dass er beschreiben kann, dass eine Beziehung mindestens einer der beiden Parteien nicht gut tut oder inzwischen nicht mehr gut tut. Es ist allerdings sehr unklar, was genau das bedeutet. Der Begriff ist auch in keiner Weise eine wissenschaftliche Definition, sondern stammt, wie ich gelesen habe, aus der Popkultur. Er ist wohl hervorgegangen aus dem Film bzw. aus der Serie Sex and the City. Da ging es wohl um toxische Junggesellen, die Frauen nur ins Bett kriegen wollen, und dann gab es gleichnamige Songs und so weiter. Und so hat der Begriff seinen Weg in die, mindestens mal in die Küchenpsychologie, inzwischen eher aber auch in die amtlichere Psychologie gefunden. Und ich finde ihn wichtig, denn er benennt, es ist ein Phänomen, das viele Menschen erleben und für das wir ein Wort brauchen. Aber er ist eben dadurch auch, dass er keinesfalls definiert ist, sehr offen, und das schlägt sich sicherlich auch in einer inflationären Verwendung nieder. Und trotzdem muss ich sagen, das, was meistens so die Sorge ist, ne? Also dass Menschen jetzt einfach bei jedem kleinen Beziehungsproblem sagen, du bist toxisch, ich muss mich mit mir nicht auseinandersetzen, das ist dein Problem, weil du einfach eine giftige Person bist, das begegnet mir gar nicht mal so oft. Menschen, die zu mir in die Coachings kommen, die haben in der Regel wirklich Sorgen, die weit über ich habe keine Lust, Verantwortung für meine Beziehungsprobleme zu übernehmen, hinausgehen. Und das ist eine Sorge, die ich verstehen kann, denn ich denke, es ist wichtig, dass wir uns reflektieren und Beziehungen nicht sofort wegschmeißen, wenn sie schwierig werden. Und die Tendenz gibt es ja vielleicht wirklich. Ich denke aber auch, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, für die dieser Begriff sehr wichtig ist, weil er ihnen hilft zu erkennen, dass sie in ihrer Partnerschaft nicht glücklich sind oder dass sie vielleicht sogar gefährdet werden, gesundheitlich zum Beispiel durch ihre Partnerschaft, und der ihnen dadurch hilft, zu benennen, zu erkennen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Genauso ist es mit dem Wort Narzissmus. Die Narzisstin, der Narzisst. Das ist genauso inflationär. Das ist genauso auch etwas, was quasi zum Bashing benutzt werden kann, was eine Dämonisierung, eine Abwertung darstellen kann. Und das ist ja nun die Kehrseite von den allermeisten Etiketten, die es so gibt. Aber das Gute ist auf der Habenseite, es ist ein Begriff, der uns helfen kann, viele, viele einzelne Erlebnisse, die wir haben, unter einen Hut, auf einen Nenner zu bringen und zu sagen, oh Mann, das sind nicht nur lauter Kleinigkeiten, über die ich mal hinwegkommen sollte, die ich hier erlebe in meinem partnerschaftlichen Miteinander, sondern das Kind hat einen Namen, und da ergibt sich ein Bild aus diesen vielen einzelnen Puzzleteilen. Und wenn ich das Bild erkenne, kann ich entsprechende Konsequenzen ziehen. Und hier haben wir immerhin eine etwas wissenschaftlichere Basis, deshalb finde ich den Begriff ein bisschen besser in der Verwendung auf der einen Seite, da ich ja ein bisschen sagen kann, was gehört denn zu typischen Verhaltensweisen von narzisstischen Menschen. Trotzdem gibt es hier unheimlich viel begriffliche Unschärfe, auch in der Wissenschaft selber. Angefangen dabei, was ist Narzissmus? Gibt es eigentlich gesunden und kranken Narzissmus oder ist das das Gleiche? Es gibt viele verschiedene Schweregrade und Ausprägungsformen. Man ist sich im Moment auch nicht sicher, ob man das in den diagnostischen Manualen als Persönlichkeitsstörung führen möchte. Da ist viel im Umbruch und im Wandel. Es ist ein Hin und Her, und trotzdem ist es ja auch etwas, was Praktikern und Praktikerinnen genauso wie Betroffenen einfach in der Empirie wirklich begegnet, und das gar nicht mal selten. Und deshalb finde ich es wichtig, Worte dafür zu haben. Und dieses Wort ist eben ein etwas fundierteres Wort. Die Gefahr, die da aber besteht, ist dann auf der anderen Seite wieder, dass es eine Diagnose ist und wir können nicht einfach Diagnostik betreiben, ohne dafür ausgebildet zu sein oder ohne die Person jetzt in meinem Fall gesehen zu haben, um die es geht. Ich rede ja meistens mit der anderen Seite. Und das ist wiederum die Gefahr, die ich in diesem Begriff sehe. Und trotzdem ist es wichtig, noch einmal, es benennen zu können, was da passiert. Sonst bleiben wir in einer Art toxischen Positivität, bleiben wir naiv. Und wer schon mal solche Menschen im Umfeld erlebt hat, in einer Situation, wo er oder sie selbst ja narzisstische Verhaltensweisen, toxische Verhaltensweisen erlebt hat und darunter gelitten hat, der weiß, es ist wirklich keine Hilfe, wenn Menschen zu sehr die andere Seite verstehen und an das Gute im Menschen glauben. Und die Kehrseite der Medaille ist dann eben, dass wir nicht geschützt werden, weil nicht erkannt wird, wie zerstörerisch diese Verhaltensweisen sich auf einzelne Menschen oder auch ganze Gruppen und Systeme auswirken können, bis hin auf die politische Ebene. Wir denken an die aktuellen Nachrichten dieser Wochen und Monate. Und deshalb ist es wichtig, Begriffe zu haben. Und je genauer wir informiert sind über diese Begriffe, desto weniger leichtfertig, denke ich, verwenden wir diese Worte und Begrifflichkeiten. Und das ist für mich tatsächlich einer der Gründe, warum ich diesen Podcast habe, weil ich gerne möchte, dass Dinge, die schief laufen, benannt werden können, dass wir uns durch Erkenntnis dagegen schützen können und dass wir dabei gut informiert sind und nicht alles über einen Kamm scheren oder alles in eine Schublade stecken oder ja auf irgendeine andere Art unsauber damit umgehen oder uns in Diagnostik versteigen, die uns nicht zusteht und die wir gar nicht machen können. Mir ist es wichtig, dass es irgendwie eine Ausgewogenheit gibt. Ich bin natürlich ganz klar sozusagen die Anwältin der Menschen, die in toxischen Beziehungen jedweder Art stecken, wodurch das nun immer verursacht wird, ob durch Narzissmus auf der anderen Seite oder durch gemeinsame ungute Muster, wie die auch immer entstanden sind, durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder im Beziehungsvorleben. Das ist eigentlich ja erstmal gar nicht so relevant. Wichtig ist ja erstmal zu erkennen, es geht mir hier nicht gut. Gibt es eine Perspektive, das zu ändern? Wenn ja, dann versuche ich, ob da was zu wollen ist. Wenn nein, dann gucke ich mal, warum es mir eigentlich so schwer fällt, mich zu lösen. Das ist das, worauf ich gucken möchte. Und was mir oft begegnet, ist, dass Menschen das automatisch gleichsetzen mit der Haltung, Menschen, die dann auf der anderen Seite stehen, die vielleicht narzisstische Züge haben oder Verhaltensweisen, die sich als toxisch qualifizieren, dass die dann verteufelt werden. Und das ist wirklich nicht mein Anliegen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die sich bei mir melden und sagen, Mensch, ich glaube jetzt nach der Lektüre von deinem Buch oder ich habe deinen Podcast gehört, bin ich nicht sicher, habe ich nicht vielleicht solche Eigenschaften, was kann ich tun, wie finde ich raus, ob das stimmt. Und das finde ich großartig. Das ist doch eigentlich das Ziel, dass wir alle an uns arbeiten und da weiterkommen und an einem guten Miteinander mitwirken. Die Schwierigkeit ist ja nur eben ganz oft, dass das etwas Einseitiges ist in solchen Partnerschaften. Und dann hilft eben Verständnis und Dialog an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Dann braucht es einen Selbstschutz. Das ist so ein bisschen das Ende der Fahnenstange von miteinander wachsen als Grundidee. Nicht mit jedem Menschen geht das zu jeder Zeit im Leben. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, erstmal alleine weiterzuwachsen und sich dann einen Menschen zu suchen, der da auf der Reise mitmachen möchte und kann. Ja, das so ein bisschen zu den Worten. Ich finde es ganz hilfreich, was Dr. Ramani immer sagt, dass sie den Begriff Narzissmus oder narzisstisch deskriptiv, also beschreibend verwendet und nicht diagnostisch. Ich habe mir angewöhnt, das ebenfalls so zu beschreiben, so einzuschränken. Vielleicht ist das auch etwas, was dir weiterhilft. Ich komme ja als Psychologin aus der Schule von Schulz von Thuns Kommunikationspsychologie. Und da gibt es ja ein Modell, das von ihm weiterentwickelt worden ist, das ich sehr schätze, das Werte- und Entwicklungsquadrat. Das geht davon aus, dass zwei sogenannte Schwestertugenden nur dann ihren vollen Wert entfalten können, wenn sie sich gegenseitig in eine gute Balance bringen. Weil wenn wir nur die eine Seite des Wertes haben, ist das eine entwertende Übertreibung. Das heißt, zu viel des Guten. Und das ist eigentlich mit allen Werten so, die es gibt auf der Welt. Und hier, denke ich, haben wir es mit einem sehr wichtigen Wert- und Entwicklungsquadrat zu tun. Die eine Seite, es ist wichtig zu benennen, was wir erleben. Und die andere Seite ist eben auch, wir sollten bei dem Benennen aber auch ein bisschen Achtsamkeit und Vorsicht haben, dass wir da nicht in Schubladendenken verfallen. Und beides ist richtig und beides kann nur die Qualität entfalten, die darin steckt, wenn die andere Seite auch dabei ist. Sonst haben wir entweder eine zu große Vorsicht, aus der heraus Verhalten toleriert wird, enabled wird, was Menschen wehtut, was zerstörerisch wirkt. Oder wir haben eine übergroße Bereitschaft, Menschen ohne jede Vorsicht abzustempeln und eben dann doch vielleicht auch zu bewerten. Und das über ein Maß hinaus, das wir für unsere Achtsamkeit mit uns selber benötigen. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich immer wieder merke, das ist herausfordernd, das zu kommunizieren, weil ich natürlich Menschen, mit denen ich arbeite, nicht das Gefühl geben möchte, zu sehr die andere Seite zu verstehen. Diese Leute haben zu oft gehört, es gehören immer zwei dazu. Das ist es ja eben in solchen Partnerschaften sehr, sehr oft eben nicht, sondern es gibt hier zum Teil eine klare Dynamik, wo eine Person einfach Verhaltensweisen an den Tag legt, mit denen man keine gesunde Beziehung aufbauen kann. Die andere Seite trägt dann vielleicht dazu bei, dass sie nicht sofort sagt, danke, das war's. Aber es gibt hier trotzdem ja eine klare Verantwortlichkeit, woher diese Dynamiken stammen oft. Und auf der anderen Seite möchte ich ja aber auch Menschen erreichen und zumindest mal ihnen nicht ihren Wert absprechen. Es klingt so drastisch, aber das ist tatsächlich teilweise die Befürchtung oder die Unterstellung, der ich mich gegenüber sehe, nur weil sie solche Verhaltensweisen an den Tag legen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sich diese ganze Diskussion, macht das überhaupt Sinn, diese Worte zu verwenden? Und sind das nicht nur Modewörter? Und ist das nicht eine Hetzjagd, die da betrieben wird und nur der Versuch, irgendwie von sich abzulenken, beziehungsweise auf der anderen Seite Hilfe? Die Welt ist voller Narzisstinnen und Narzissten, in dem sich diese ganze Diskussion bewegt. Ich hoffe, das konnte ein paar Impulse geben für euch, für dich, deine ganz persönliche Balance zu finden zwischen Benennen und der nötigen Vorsicht dabei. Und ich freue mich, wenn du Erlebnisse teilen magst, die mit diesem Spannungsfeld zu tun haben, mit diesen Begrifflichkeiten zu tun haben, wenn du vielleicht auch Fragen dazu hast. Und teile sie gerne, entweder in den Kommentaren, in den Formaten, wo das geht, oder auch in einer E-Mail über meine Homepage www.turit-müller.de an mich. Und gegebenenfalls hören wir uns dann mit einer neuen Folge zu deinen Themen und deinen Fragen. Würde mich sehr freuen. Ich möchte dich außerdem herzlich einladen. Und zwar gibt es seit einer Weile ein Gruppencoaching. Das ist eine wunderbar günstige Möglichkeit, sich begleiten zu lassen in einem professionellen Coaching-Setting, aber eben auch Kontakt zu haben dabei zu anderen Betroffenen. Das kann ja einfach unheimlich validierend sein, von anderen Menschen zu hören, oh Mann, denen geht's ganz ähnlich. Ich bin nicht alleine mit diesem Erleben. Das ist etwas irgendwie Allgemeingültiges. Und wir treffen uns immer zweistündig online. Es ist möglich, einmal zum Schnuppern zu kommen oder auch grundsätzlich einzelne Termine zu buchen. Du kannst aber auch regelmäßig Mitglied werden. Der nächste Termin ist der 4. Juli. Und wenn du dabei sein magst, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute für eine gute individuelle Balance. In diesem Sinne, tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.